HR Info. Hessen.
Überhöhte Gehälter für das Spitzenpersonal, Luxusdienstwagen, Vetternwirtschaft, Mobbing. Auch die Ehefrau von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann soll bevorzugt behandelt worden sein. Es vergeht im Grunde kein Tag ohne neue Entwicklungen in der Frankfurter AWO-Affäre. Und auf die jüngsten Entwicklungen wollen wir in dieser Sendung schauen. Das ist aber nur eines unserer Themen heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Heiko Schneider und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, die befindet sich aktuell in unruhigem Fahrwasser. Der AWO-Kahn, der droht zu kentern. Es sind zahlreiche Vorwürfe im Umlauf und deshalb hat sich der AWO-Vorstand und der Kreisausschuss Mitte der Woche zu außerordentlichen Sitzungen getroffen, zu Krisensitzungen. Und es gibt Konsequenzen. Zwei ehrenamtliche Kassenprüfer sind von ihren Ämtern zurückgetreten. hr-Info-Reporter Frank Angemund fasst die Ereignisse des AWO-Komplexes für uns zusammen.
Während die meisten AWO-Mitglieder nach den Krisensitzungen in Frankfurt den Hinterausgang nutzen, stellt sich Hauke Hummel vom AWO-Ortsverband Nied den Fragen der Reporter vor dem Haupteingang.
Also es fehlt immer noch die Offenheit und Transparenz. Also ich verstehe nicht, halt, es sind 5, 6 Sachverhalte, die im Raum stehen, die vielleicht einfach beantwortet werden könnten. Und man hat den Eindruck, es wird drumherum geeiert.
Zum einen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche der AWO Frankfurt wegen Betrugs. Unter anderem sollen der Stadt Frankfurt überhöhte Zahlungen für die Sicherheit zweier Flüchtlingsheime in Rechnung gestellt worden sein. Es geht um Millionen. Außerdem ist Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in die Schlagzeilen geraten. Seine Frau hat eine deutsch-türkische AWO-Kita geleitet. Sie kassierte für ihren Posten ein sehr gutes Gehalt und fuhr einen Dienstwagen. Der SPD-Politiker schweigt dazu. Über eine Woche lang. Als der Druck zu groß wird, verschickt er eine schlichte Pressemitteilung.
Auf die Gestaltung der Arbeitsverträge bei der AWO, auch des Vertrags meiner Frau, einschließlich Bezahlung und Dienstwagenregelung, habe ich keinen Einfluss genommen.
Die AWO rechtfertigt das Gehalt der OB-Gattin mit der besonderen Herausforderung, eine bilinguale Kita zu leiten. Der Dienstwagen sei wegen zahlreicher Abendtermine notwendig. Allerdings war Frau Feldmann da schon in Elternzeit. Feldmanns Schweigen zu vielen Fragen sorgt für Wirbel im und um den Frankfurter Römer.
Tut mir leid für ihn, aber Rücktritt.
Es wird bei den großen Leuten so sein, dass sie das Geld hin und her schieben, dass sie machen können, was sie wollen. Das ist meine Meinung, ganz einfach. Ja.
Er müsste sich einfach dazu bekennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler gemacht und dann müsste man weitersehen.
Während Frankfurt über seinen Oberbürgermeister diskutiert, kommen weitere Details zur AWO ans Licht. Zwei recht unerfahrene Mitarbeiter mit SPD-Parteibuch haben sehr schnell Führungspositionen eingenommen. Andere sollen 6-stellige Gehälter kassieren, einige fahren Luxusdienstwagen. Die AWO verspricht Aufklärung.
Eine vollständige Aufklärung ist und kann nur in unserem Interesse sein. Dazu werden wir auch noch einmal einen Blick auf das Gehaltsgefüge werfen und die Eingruppierungen kritisch prüfen.
Inzwischen haben AWO-Mitarbeiter mit teuren Dienstwagen angeboten, die entstandenen Kosten zu übernehmen. Die Affäre sorgt auch dafür, dass die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Nissen von ihrem Amt als ehrenamtliche Prüferin bei der AWO zurücktritt. AWO-Vorstandsmitglieder mit SPD-Mandat wollen bis zur Klärung der Vorwürfe ihre Ämter ruhen lassen. Der Vorstand der AWO Frankfurt soll im Januar neu gewählt werden. Intern sucht die Arbeiterwohlfahrt nach Whistleblowern, sie setzt Detektive ein. Der Ex-Mann der ehemaligen Mitarbeiterin Angela Braun wird von 3 Männern bedrängt, erzählt sie.
Also man hat meinem Ex-Mann gesagt, dass ich angeblich anonym Briefe geschrieben hätte und dass ich im Fokus bin. Und er bitte aussagen soll, ob das meine Handschrift wäre, ob das mein Stil wäre, was er davon weiß, ob ich sie geschrieben habe.
Ihr Ehemann schweigt. Anders als der Bundesvorsitzende der AWO, Wolfgang Stadler. Er bezeichnet die Vorgänge in Frankfurt als einmalig in Deutschland. Der Bundesverband will die Unterlagen sichten und fordert unabhängige Prüfer.
Der Frankfurter AWO-Vorstand hat sich zu Krisensitzungen getroffen. Frank Angemund hat den Komplex für uns zusammengefasst. Und nach diesen außerordentlichen Sitzungen hat die AWO dann mitgeteilt, sie wolle externe Berater beauftragen, die den Komplex aufarbeiten sollen. Trotzdem kommt keine Ruhe rein bei der AWO und darüber habe ich gesprochen mit meinem Kollegen Volker Siefert. Volker, dass die AWO jetzt so in der Kritik steht, das liegt ja auch an deinen Recherchen. Und auf die würde ich jetzt zum Einstieg gern nochmal zurückblicken. Wie kam das Ganze denn überhaupt ins Rollen?
Man muss dazu sagen, das sind nicht meine Recherchen allein. Wir haben mit Daniel Gräber einen Kollegen, der früher bei der Frankfurter Neuen Presse war, jetzt bei einer anderen Zeitung, nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet ist. Der hatte da schon vor langer Zeit angefangen, über die AWO-Geschichten zu recherchieren und auch zu veröffentlichen. Und da haben wir dann mit ihm eine Kooperation begonnen und haben eben dadurch sehr viele Informationen bekommen, die uns weitergeholfen haben, das Thema voranzutreiben, aber auch neue Kontakte zu generieren. Mittlerweile melden sich sehr viele Menschen, die bei der AWO beschäftigt waren oder immer noch sind, die auch über Missstände berichten, aus ihrer Sicht jedenfalls. Wir überprüfen das immer sehr sorgfältig und gucken, was ist da dran. Mhm. Und dann gibt es eben auch neue Geschichten, wie kürzlich die über Mobbing bei der AWO.
Jetzt gab es diese Woche dann ja auch wegen dieser Geschichten, die wir veröffentlicht haben, dann Krisensitzungen bei der AWO. Die AWO hat angekündigt, das Ganze aufzuarbeiten hier in Frankfurt. Trotzdem sind viele AWO-Mitglieder ja unzufrieden. Man hat irgendwie das Gefühl, da kommt nicht wirklich Ruhe rein. Warum schafft die AWO das nicht?
Ja, der Kreisverband hier in Frankfurt, der ist ja quasi in einer Zangenbewegung. Es gibt von oben Druck. Der Bundesverband, das ist ja so eine Organisationsstruktur, muss man sich vorstellen. Da gibt es den Ortsverein, den Kreisverein, den Bezirksverein und dann den Bundesverband. Also die höchste Spitze in Berlin sitzt die, hat gesagt, lieber Vorstand in Frankfurt, ihr müsst eure Ämter ruhen lassen, damit da erstens Ruhe reinkommt und zweitens eben auch geklärt werden kann, was eure Rolle ist bei Dienstwagen, bei Gehaltsgestaltung und so weiter. Da weigert sich der Vorstand und er bekommt aber auch Druck vom Teil der Basis, also von den Leuten, die in den Ortsvereinen sind, die sagen, das geht so nicht. Er hat sich dem entzogen, hat gesagt, wir lassen das jetzt prüfen durch ein externes Wirtschaftsprüfergutachten und wir haben eine Transparenzoffensive und nächstes Jahr von mir aus gibt es auch Neuwahlen. Aber im Moment versucht der Vorstand in seiner Konstellation eben im Amt zu bleiben, trotz des Drucks von unten und oben und das gefällt natürlich nicht allen.
Du hast es gerade gesagt, mittlerweile hat sich der AWO-Bundesverband eingeschaltet. Von Frankfurt ist die Affäre jetzt ja auch nach Wiesbaden rübergeschwappt. Deine Einschätzung, wie geht's denn da jetzt weiter bei der AWO?
In Wiesbaden, da gibt es jetzt ganz frisch vom Wiesbadener Kurier eine Recherche, die hier veröffentlicht wurde. Da geht es um einen zugespielten Wirtschaftsbericht, also ein Prüferbericht von Wirtschaftsprüfern, ein Zwischenbericht, der darauf hindeutet, dass es auch da eklatante Missstände gibt, möglicherweise im Bereich Dienstwagen, bei Gehältern, bei Reisen, Dinge abgerechnet wurden, die so eigentlich nicht mehr gemeinnützig sein können. Das ist jedenfalls die These des Wiesbadener Kuriers. Und daraufhin, beziehungsweise eigentlich schon im Vorfeld, ist der Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Jürgen Richter, der gleichzeitig auch Geschäftsführer der AWO Frankfurt ist und der Ehemann der langjährigen Geschäftsführerin in Wiesbaden, von seinem Amt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender zurückgetreten, beziehungsweise will es ruhen lassen, genauso wie der gemeinsame Sohn mit Frau Richter, der nämlich der Geschäftsführer ist. Also auch da ist schon eine Menge passiert und der Druck wird natürlich immer größer auf die AWO. Der Bundesverband feiert nächste Woche sein 100-jähriges Bestehen und will in Berlin da eine große Festveranstaltung machen, aber natürlich kommt da keine richtige Feststimmung auf, wenn die Dinge in Hessen, im Rhein-Main-Gebiet, sich derart zuspitzen über immer neue Berichte von Missständen und da wird so langsam aus der Affäre möglicherweise ein Skandal.
Die Affäre um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt hat die Stadtgrenzen überschritten. Mittlerweile hat sie die Landeshauptstadt Wiesbaden erreicht und auch der AWO-Bundesverband hat sich eingeschaltet. Über die Hintergründe habe ich gesprochen mit Volker Siefert. Unsere Straßenbahnen, Busse und Rettungswagen, die sollen schneller werden, dank künstlicher Intelligenz. Das sagen zumindest die Uni und die Stadt Kassel. Die haben an einem bundesweiten Pilotprojekt namens Veronika gearbeitet und es in dieser Woche vorgestellt. HR-Inforeporter Jens Wellhöner hat es sich für uns angeschaut.
Der Bus fährt über die Frankfurter Straße in Kassel. Dichter Verkehr. Der Bus spricht sozusagen mit der Ampel am Weinberg. Über Mobilfunk schickt er ihr die Nachricht, komme in 30 Sekunden bei dir an. Und die Ampel antwortet, verstanden, ich schalte in 30 Sekunden auf grün. Das heißt, der Busfahrer kann beherzt auf die Kreuzung losfahren, ohne zu bremsen.
So.
Jetzt kommt der Bus an der Weinbergkreuzung an. Michael Schäfer von der Uni Kassel.
Die Anzeige hat das registriert, gibt uns eine Freigabe. Wir sehen die Freigabe als Grünteppich auf dem Smartphone.
Der Busfahrer schaut auf das Smartphone, das neben ihm hängt. Es zeigt tatsächlich einen grünen Teppich, der vor dem Bus ausgerollt wird. Jetzt sagt der Bus der nächsten Ampel, komme in 40 Sekunden. Doch da stellt sich plötzlich vor uns ein Auto quer. Der Bus muss bremsen und wird aufgehalten. Was jetzt? Der Fahrplan ist durcheinander geraten. Doch dank der neuen Veronika-Technik ist das nicht schlimm, sagt Michael Schäfer. Denn der Bus schickt der nächsten Ampel schnell ein Update.
Wir sagen dann, wir verspäten uns, weil irgendein Ereignis ist eingetreten auf der Strecke. Die Anlage registriert das und kann dann womöglich das Grün etwas verschieben, sodass wir dann passgenau durchkommen.
Vor der nächsten Ampel leuchtet der Smartphone-Bildschirm neben dem Fahrer aber erstmal rot. Der Busfahrer bremst leicht, lässt den Bus auf die Kreuzung zurollen und auf seinem Smartphone erscheint eine Uhr, die die Sekunden bis grün zählt. Der Bus rollt und rollt und tatsächlich, sekundengenau schaltet die Ampel auf grün und der Busfahrer gibt Gas. Veronika funktioniert. Professor Robert Heuer ist sozusagen der Chefentwickler der neuen Technik. Er strahlt und ist sichtlich erleichtert.
Ach, ich bin sehr zufrieden. Also es hat alles geklappt, was wir uns so gedacht haben. Das war eine Menge Arbeit und wenn es dann plötzlich klappt, auch ohne Vorführeffekt. Ja, also es hat geklappt ohne Vorführeffekt. Ich bin happy. Ja.
Auch Notarztwagen sollen in Zukunft Veronika-Technik an Bord haben. So können die Fahrer sehen, wo in der Stadt gerade ein Stau ist und um ihn herumfahren. Das spart kostbare Zeit, die manchmal über Leben und Tod entscheidet. Nach der Testfahrt mit dem Bus ist jedenfalls auch Dirk Stochler happy, der Kasseler Verkehrsdezernent und große Veronika-Fan.
Und unsere Partner KVG, aber auch der NVV und andere Betriebe, die den Busverkehr leisten in der Stadt, die werden wir schon mitnehmen und werden sie davon versuchen zu überzeugen, weil ich glaube, alle haben aus dem Projekt mitgenommen, dass es sich lohnt, mitzuarbeiten und dass es ein Zukunftsthema ist. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das dann auch in Realbetrieb bringen.
Veronika wird auch schon in 2 regulären Buslinien im Raum Kassel eingesetzt. Das soll auch so bleiben. Allerdings hat das System noch ein paar Kinderkrankheiten, sagen die Verkehrsexperten. Wenn die behoben sind, könnte es auch in anderen Städten losgehen.
Busse, die mit Ampeln vernetzt sind, sodass Busfahrer weit im Voraus sehen, wo Staus auf der Route sind. Außerdem Ampeln, die auf den Bus, die Straßenbahn oder den Rettungswagen warten und auf Grün stellen, auch bei Staus. Das alles soll den Verkehr schneller machen, dank intelligenter Ampeln. Das ist das Ziel des bundesweiten Pilotprojekts Veronika, das diese Woche in Kassel vorgestellt wurde und Jens Wellhühner hat darüber berichtet. Autos, Busse oder Straßenbahnen vernetzen sich mit Ampeln. Zu Hause stehen intelligente Kühlschränke oder Waschmaschinen und in der Hosentasche tragen wir unser Smartphone mit uns herum. Kein Zweifel, unser Alltag ist digital, vernetzt, intelligent. Das hat viele Vorteile, kann aber auch gefährlich werden, wenn unsere Geräte nämlich gehackt werden. Dagegen kämpft Athene an. Die griechische Schutzgöttin steht ab sofort auch als Symbol für IT-Sicherheit und Datenschutz in Deutschland. Denn nach ihr ist das neue Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit benannt. Seinen Sitz hat das neue Forschungszentrum in Darmstadt im Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Beteiligt an der künftigen Forschungsarbeit sind aber auch Wissenschaftler und IT-Experten der Technischen Universität und der Hochschule Darmstadt. hr-Info-Reporter Raphael Stübig war bei uns bei der Eröffnung mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU dabei.
Sicherheit von Datennetzen ist das Thema unserer Zeit und geht uns definitiv alle an. Unser Ziel ist es, dass Deutschland und Europa der vertrauenswürdigste Datenraum der Welt werden. Athene ist Schutzpatronin von Athen und kann Schutzpatronin unserer Gesellschaft werden. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank.
Rund 500 Wissenschaftler und IT-Experten sollen Deutschland künftig besser vor Cyberangriffen schützen, Unternehmen vor Industriespionage, kritische Infrastruktur wie Stromnetze vor Sabotage und Privatpersonen vor Datendiebstählen. Denn noch immer haben Cyberkriminelle oft leichtes Spiel.
Warum ist das so? Es gibt geringe Anreize für bessere Sicherheit. Es ist für viele Unternehmen tatsächlich immer noch irgendwie intuitiv lohnender. Machen wir mal schnell irgendwas. Es wird schon nichts passieren. Das ist so ähnlich wie Rauchen. Aber Sie wissen, es ist ungesund, Sie können dran sterben. Wenn Sie eine schlechte App nehmen, ist es ungesund. Sie wissen, Sie können Ihre Daten dadurch verlieren, Sie machen es trotzdem.
Gegen den Unsicherheitsfaktor Mensch kann zwar auch Professor Michael Weidner wenig ausrichten. Der Leiter des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie verspricht aber, dass neue Angriffsszenarien in der Cyberwelt durch Athene jetzt schneller bekämpft werden können, denn das neue Forschungszentrum bekommt von Bund und Land dafür jetzt auch genügend finanziellen Handlungsspielraum.
Das ist wirklich etwas, wofür ich danke, damit sind wir dank der institutionellen Forschung rausgekommen aus diesem Hamsterrad. Wir müssen Anträge schreiben, ein Jahr später dürfen wir das tun, was wir vor einem Jahr schon hätten tun müssen. Wir sind jetzt wirklich agil, wir können das schnell tun.
Die Forschungsarbeit für Cybersicherheit läuft am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie aber schon einige Zeit länger, auch in Kooperation mit den Darmstädter Hochschulen. Iskar Klaassen von der Technischen Universität untersucht zum Beispiel Bluetooth-Chips für drahtlose Datenübertragung auf Sicherheitsrisiken.
Und wenn da jetzt eine Lücke drin ist, dann heißt das, dass ich den Bluetooth-Stack von all diesen Geräten auf einmal angreifen kann. Soll heißen, ich kann die Kommunikation angreifen mit einem Headset zum Beispiel, also ich kann Telefonate abhören, Telefone entsperren etc.
Oder auch zum Absturz bringen, was die IT-Sicherheitsexpertin an einem rosa Plüscheinhorn mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher demonstriert.
So, und was ich jetzt mache, ich nehme dieses Gerät, was nicht hier gepaart ist, wie man sieht, und ich muss nur einmal hier klicken und dann bringe ich den Chip hier drin zum Absturz. Und das ist jetzt natürlich spaßig, wenn ich das mit dem Einhorn mache. Aber es ist uncool, wenn das jetzt so ein medizinisches Gerät wäre wie eine Insulinpumpe oder so.
Forscherkollege Dr. Markus Miertinen hat sich auf sprachgesteuerte Assistenzsysteme spezialisiert, beziehungsweise auf alle Geräte mit Mikrofonen und einer Online-Verbindung.
Wir haben ein System entwickelt, das Audiosignale in die Umgebung abgibt und dann anhand des Netzwerkverkehrs versucht festzustellen, ob ein Gerät gerade mithört oder nicht und das dann dem Benutzer zu berichten.
Ob ungewollte Lauschangriffe, Virenattacken auf Firmennetzwerke oder der Online-Klau sensibler Daten. Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden durch Cyberattacken übersteigt nach einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom bereits die 100 Milliarden Euro-Marke. Mit dem neuen Forschungszentrum für Cybersicherheit in Darmstadt sollen es Cyberkriminelle in Deutschland künftig aber viel schwerer haben.
In Darmstadt ist das neue nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit eröffnet worden. Raphael Stübig hat darüber berichtet.
HR Info Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. In den 1980er und 90er Jahren, da gilt Frankfurt als Hochburg für Drogenabhängige. Im öffentlichen Raum sieht man viele Junkies, die sich einen Schuss setzen. Spritzen liegen in Grünanlagen. Dann macht sich die Stadt auf und steuert dagegen und entwickelt ein liberales Konzept, das heute als Frankfurter Weg bekannt ist. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, die sogenannten Druckräume. Am 2. Dezember 1994, also vor 25 Jahren, öffnet in Frankfurt der erste. HR-Info-Reporterin Hanna Immich mit einem Rückblick.
Vor 25 Jahren eröffnet im Frankfurter Ostend der erste Drogenkonsumraum in Deutschland, das Eastside. Hier können Drogenabhängige unter Aufsicht selbst mitgebrachtes Heroin konsumieren. Das Zubehör wie Spritzen und destilliertes Wasser werden gestellt. So versucht die Stadt, Kontrolle zu gewinnen und den Junkies zu helfen. Denn in den 1990er Jahren gibt es eine große, unkontrollierte Drogenszene in Frankfurt. Der heutige Gesundheitsdezernent Stefan Meyer blickt zurück.
Wir hatten damals eine katastrophale Situation im öffentlichen Raum, in der Taunusanlage. Damals wurden die Drogen konsumiert in Kloschüsseln, in irgendwelchen Ecken im Bahnhofsviertel unter brutalsten hygienischen Bedingungen. Wir hatten wirklich unglaubliche Zahlen von Menschen, die unter elenden Bedingungen gestorben sind.
Der traurige Höhepunkt 1991. Frankfurt zählt 147 Drogentote. Das reicht. Die Stadt reagiert mit einer Mischung aus hartem Durchgreifen und Alternativen. Die Polizei räumt die Taunusanlage und nach und nach eröffnen drei weitere Drogenkonsumräume im und in der Nähe des Bahnhofsviertels. Das Konzept greift. Die damalige Oberbürgermeisterin und Vorkämpferin in Sachen liberale Drogenpolitik Petra Roth zieht nach 5 Jahren eine erste Bilanz.
Dieser Weg, den wir hier in Frankfurt jetzt seit 5 Jahren beschreiten, gibt uns allein damit schon recht, dass die Anzahl der Drogentoten jetzt im letzten Jahr bei 22 lagen, während wir vor 5 Jahren bei über 140 lagen.
Heute, 25 Jahre nach der Eröffnung des Eastside, hat sich die Zahl der Drogentoten in Frankfurt auf 20 bis 30 im Jahr eingependelt. Ein Fortschritt. Und die Hilfe der Stadt wird angenommen. 2018 wurden in den 4 Räumen in Frankfurt knapp 200.000 Mal Drogen konsumiert. Um die 4.500 Abhängige nutzen laut Stadt die Drogenkonsumräume jedes Jahr. Darunter auch dieser Abhängige aus Algerien, der sich im Druckraum in der Elbestraße im Bahnhofsviertel Heroin spritzt.
Das ist Teufelskreis, das ist wirklich, ich wünsche nicht mehr mein erster Verein.
Die Drogenabhängigen setzen sich hier im Drogenkonsumraum in Ruhe und unter Aufsicht einen Schuss oder inhalieren Crack, die neue populäre Droge. Der Leiter des Drogennotdienstes in der Elbestraße, Wolfgang Barth.
Das zeigt, dass sie eine ganz wichtige Funktion hier in Frankfurt übernehmen, nämlich eine Rückzugsmöglichkeit darstellen zu dem täglichen Leben auf der Straße.
Und die Räume übernehmen noch eine andere wichtige Funktion, sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Meyer.
Wir kommen mit Menschen in Kontakt. Sie werden erreichbar für uns und wir können dann mit ihnen darüber reden, was ist denn vielleicht ansonsten noch notwendig?
Natürlich gibt es auch Kritik an der liberalen Drogenpolitik Frankfurts. Bis heute. Der Drogenkonsum werde noch unterstützt, ja regelrecht gefördert. Gesundheitsdezernent Stefan Meyer sieht das anders. Durch die Konsumräume habe man die Zahl der Drogentoten in den Griff bekommen, erreiche die Abhängigen und die Situation im öffentlichen Raum habe sich deutlich entspannt.
Drogen und Sucht wird es immer geben. Das sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent trotz einiger Erfolge. Auch dank der sogenannten Druckräume, einem Baustein auf dem sogenannten Frankfurter Weg. Hanna Immich hat 25 Jahre nach der Eröffnung des ersten Druckraums zurückgeblickt. Und wir bleiben beim Thema Drogen und schauen auf Kokain. Das ist neben Haschisch die am weitesten verbreitete illegale Droge in Deutschland. Das zeigen Studien immer wieder. Und offenbar schnupfen und rauchen auch die Menschen in Frankfurt immer mehr von der aufputschenden Droge. Das geht aus Messungen hervor, die dem Hessischen Rundfunk vorliegen. Ein Forschungsinstitut hat nämlich im Main bei Frankfurt erstaunlich hohe Werte von Kokainrückständen gefunden. Erst kürzlich haben wir hier in HR Info ja über die weltweite Kokainschwemme berichtet, die vor allem von Drogenkartellen in Südamerika ausgeht. Und diese Schwemme hat offensichtlich auch Frankfurt mit voller Wucht erreicht, wie HR Info-Reporter Tobias Lübben recherchiert hat.
Kokain ist in Frankfurt leicht zu bekommen, sagt Nicole, die gerade einen Drogenkonsumraum im Frankfurter Bahnhofsviertel betritt.
Also ich bin schon so lange drauf, ich bin auf Heroin und Kokain.
Im Bahnhofsviertel werde Koks meist in Form von Crack gehandelt. Das sind Kokainsalzkristalle, die man rauchen kann und die beim Zerkleinern Crack machen, daher der Name. Die Wirkung ist schnell, kurz und heftig. Crack mag Nicole nicht so gern.
Nein, lieber Kokain. Pulver.
Ob nun Koks oder Crack, von beidem gäbe es in der Szene genug, sagt Wolfgang Barth, der den Drogennotdienst in Frankfurt leitet.
Wir sehen Kokain-Crack-Konsum alltäglich. Mittlerweile weitaus häufiger als den Konsum von Heroin. Und das ist ein Wandel, den wir hier in den vergangenen 10 bis 15 Jahren kontinuierlich steigend beobachten konnten.
Und dieser Trend lässt sich auch im Mainwasser nachweisen. Denn wer Koks oder Crack konsumiert, scheidet über den Urin ein Abbauprodukt aus. Und das landet in Frankfurt über Toilette, Kanalisation und Klärwerk am Ende im Main. Fritz Sörgel vom Institut für biomedizinische und pharmazeutische Forschung in Nürnberg hatte es schon 2006 in überraschend hoher Konzentration im Mainwasser nachgewiesen. Nun hat er für den HR noch einmal gemessen und eine deutliche Steigerung festgestellt.
Insbesondere bei der Staustufe Griesheim haben wir das 2,3-fache von damals. Also das spricht natürlich schon dafür, dass sich im Flusswasser auch die verbrauchte Kokainmenge zunimmt.
Die Frankfurter müssen demnach mehr Koks geschnupft oder Crack geraucht haben als noch vor 13 Jahren. Der genaue Konsum lasse sich aber nicht errechnen, sagt Sörgel. Dazu gäbe es zu viele Fehlerquellen. Die Europäische Kommission dagegen hat genau das vor 2 Jahren gemacht, anhand von Abwassermessungen, und sie kam auf überraschende Werte. Demnach konsumiert jeder Frankfurter durchschnittlich 1 bis 2 Portionen reines Kokain pro Jahr. Und damit lag Frankfurt auf Platz 14 von über 60 untersuchten Städten in Europa, noch vor Paris, Berlin und Mailand. Wer die aufputschende Droge aber tatsächlich nimmt, bleibt unklar. Beobachten lässt sich der Konsum nur in der offenen Drogenszene im Bahnhofsviertel. Doch Szenekenner Wolfgang Barth glaubt, dass auch viele andere Menschen zu Kokain greifen, als vermeintlich leistungssteigerndes Mittel. Die logische Steigerung von Espresso und Energiedrink heißt für viele
Kokain. Und ich sehe darin auch eine gewisse Gefahr. Die Risiken, die damit verbunden werden, werden heutzutage nicht mehr in diesem Ausmaß kritisch hinterfragt, weil die Droge gesellschaftlich gesehen wohl einen anderen Stellenwert erreicht hat.
Für die kokainsüchtige Nicole hat die Droge dagegen schon lange jeden Reiz verloren. Das weiße Pulver, von dem sie einfach nicht loskommt, verschaffe ihr keinen tollen Rausch mehr.
Ich bin wie versteinert. Man ist einfach auch so angespannt. Es ist kein schönes Gefühl für mich. Nein. Absolut nicht.
Sagt eine kokainabhängige Frau im Beitrag von Tobias Lübben. Seine exklusive HR-Recherche hat gezeigt, die Kokainschwemme kommt im Main bei Frankfurt an. Dort wurden deutlich erhöhte Koksrückstände nachgewiesen. Und mit diesem Thema sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Die heißt HR Info Hessen. Mein Name ist Heiko Schneider. Schön, dass Sie dabei waren. Und diese Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.